NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Juli 1865. Die Gründung der Heilsarmee.
Ja, wie soll ich denn mit Ihnen kommunizieren? Hä? Rauchen Sie vielleicht?
Nein, das ist uns nicht erlaubt.
Ja, was sage ich? Trinken Sie?
Nein, das ist uns nicht erlaubt.
Ah ja, richtig, das hatten wir schon. Von Drogen brauche ich wahrscheinlich gar nicht erst zu sprechen. Hä?
Nein, das ist uns nicht erlaubt.
Und mit einem Mann waren Sie wahrscheinlich auch noch nicht im Bett.
Nein, aber das ist uns erlaubt. Was ist? Worauf warten wir noch?
Liebe deine Nächste, so hieß der Kinostreifen von Detlef Buck über das Zusammentreffen einer hübschen jungen Frau der Heilsarmee mit einem skrupellosen Unternehmensberater. Der jüngste Film in einer langen Reihe, in denen die Heilsarmee eine Rolle spielt. Das Spannungsverhältnis fasziniert und irritiert zugleich. Eine Armee, die Heil bringen will. Menschen in Uniform mit christlichem Missionsauftrag. Eine Kirche der Straße, die sich traditionell per Blaskapelle Gehör zu verschaffen sucht. Die Heilsarmee, ein gestriges, kurioses, versprengtes Häuflein? In Deutschland gibt es tatsächlich nur 1300 Soldaten. Weltweit allerdings zählt die Heilsarmee rund 1,7 Millionen Mitglieder. In den USA hat sie einen Stellenwert wie das Rote Kreuz bei uns. Sie unterhält Schulen und Krankenhäuser, Suppenküchen, Kleiderkammern und ist in 126 Ländern tätig.
Mein Name ist Urs Meiner. Es wird unschwer feststellbar sein, dass ich aus der Schweiz stamme. Ich bin Heilsarmee-Offizier, das heißt Mitglied der Heilsarmee. Nächstes Jahr wird es 50 Jahre sein.
Urs Meiner arbeitet seit 2 Jahren in Köln. Er leitet das Erich-Wickberg-Haus, ein Männerwohnheim, benannt nach einem General der Heilsarmee. Ein Ort mit 60 möblierten Zimmern für Männer.
Wir bekommen ganz viele Anfragen aus Gefängnissen, aus den JVAs. Und die brauchen irgendeine Adresse. Oft ist es sogar daran geknüpft, dass sie überhaupt entlassen werden. Das ist eine große Gruppe. Die andere Gruppe, die werden uns zugewiesen vom Sozialdienst. Oder sie kommen direkt auch aus der Klinik nach einer Zeit des Entzugs, der Behandlung, wenn ihre psychische Gesundheit es wieder erlaubt, zurückzukommen.
Das Erich-Wickberg-Haus strahlt Ruhe und Ordnung aus. Im Eingangshof sitzen Männer an einem Tisch mit bunter Decke und Sonnenschirm. Der Rasen ist gemäht, die Büsche sind gestutzt, ein aufmerksamer Pförtner, blitzblanke Flure, entspannte Atmosphäre in der Kantine.
Das ist etwas, was ich immer wieder mit großem Erstaunen feststelle, dass es nicht so explosiv ist, wie es sein könnte. Also ich denke einfach, dass es auch der Geist ist, der da eine gewisse Bewahrung, einen gewissen Schutz bietet.
Der Geist, der Schutz bietet. Für den Offizier der Heilsarmee ist dies alles andere als eine Floskel. Das Ehepaar William und Catherine Booth gründete vor 150 Jahren in England die Heilsarmee. Mit Anfang 20 lernten sich die beiden kennen. William Booth war der älteste Sohn eines kleinen Bauunternehmers, der bankrott ging. So musste der Junge mit 13 Jahren eine Lehre als Pfandleiher beginnen. Auf diese Weise kam er früh mit den Problemen armer Leute in Berührung. Catherine kränkelte als Kind häufig, hütete oft das Bett und soll dabei bis zu ihrem 12. Geburtstag die Bibel bereits 8-mal durchgelesen haben. William Booth trat als verheißungsvoller, leidenschaftlicher Prediger in ihr Leben. Sie war eine tiefgläubige, aber auch selbstbewusste Frau. Die dänische Oberstin Lise Clausen mit einer Anekdote über das Gründerpaar.
Er hat einmal eine Bemerkung gemacht, dass Frauen bestimmt mehr Herz haben, aber weniger im Kopf. Und Catherine hat ihn dann angeschaut und sagt, wenn du das so sagst, dann werde ich dich nie heiraten.
Sie hat ihn geheiratet und dafür gesorgt, dass Frauen in der Heilsarmee die gleichen Rechte haben wie Männer. Seit Gründung der Organisation Mitte des 19. Jahrhunderts dürfen Frauen genauso wie Männer predigen. Es stehen ihnen alle Hierarchiestufen offen. In der Geschichte der Heilsarmee gab es 3 weibliche Generäle an der Spitze. Urs Meiners Ehefrau steht ein Treppchen höher als er.
Zuerst haben wir zusammengearbeitet. 14 Jahre war das. Und da habe ich eigentlich die Hauptverantwortung gehabt, also die Leitung einer Einrichtung. Und jetzt ist meine Frau meine Vorgesetzte. Das Außergewöhnliche ist, dass es meine Ehefrau ist. Dass es eine Frau ist, das stört mich nicht.
Fortschrittlich war damals nicht allein die Idee der Emanzipation der Frau. Am Puls der Zeit agierten William und Catherine Booth, indem sie das Elend des Industrieproletariats ins Auge fassten. William Booth:
Ich ging und sah die verkommenen Söhne und Töchter der Ausschweifung, des Lasters und Verbrechens, die mich umgaben. Trunksucht und Prostitution, die Armut, die Wohnungsmisere, die Gotteslästerung und der Unglaube dieser Leute, all das übte einen Anreiz auf mich aus.
William und Catherine Booth, die der methodistischen Kirche angehörten, gingen in die Londoner Slums, um die frohe Botschaft Jesu zu verkünden. Heute vor 150 Jahren fand die erste Zeltversammlung in Whitechapel statt, einem Elendsviertel in Ost-London.
Suppe, Seife, Seelenheil ist nach wie vor das kürzeste und am besten beschreibende Motto der Heilsarmee. Das ausdrückt, dass wir Menschen da begegnen, wo sie sind, in ihrer Not, die vielleicht erstmal nur bedeutet, ich möchte ein Zuhause haben, ich möchte mich mal waschen können und dann auch ein offenes Ohr dafür zu bekommen, was Gott für jeden Menschen bereithält.
Major Frank Honsberg ist in Köln im territorialen Hauptquartier für Deutschland, Polen und Litauen tätig. Während Urs Meiner vorrangig für Suppe und Seife sorgt, kümmert sich Frank Honsberg vor allem um das Seelenheil. Sozialarbeit und Mission sind bei der Heilsarmee die zwei Seiten einer Medaille. Denn William und Catherine Booth erkannten immer mehr, in den Elendsvierteln war Wort und Tat gefragt. Um Hilfsangebote finanzieren zu können, sammelte die christliche Mission, wie man sich zunächst nannte, Spenden. 1878 wurde deswegen eine Broschüre entworfen.
Die christliche Mission unter ihrem Generalsuperintendenten William Booth ist eine freiwillige Armee, rekrutiert aus den gottlosen Massen, die jetzt in ihrer Freizeit alles Mögliche tun, um andere von Unglauben, Trunkenheit, Laster und Verbrechen zu retten.
Die Bezeichnung Freiwilligenarmee missfiel William Booth, denn so hießen die Reservesoldaten von Queen Victoria. So erfand er spontan den Begriff Heilsarmee. Das kam im uniformverliebten und militaristischen ausgehenden 19. Jahrhundert bestens an. Ein Missionar forderte kurz darauf:
Einen Anzug, der allen Menschen sagt, dass ich einen Heilskrieg will.
Neben der Uniform wurde 1878 die Fahne und die militärische Organisationsstruktur entworfen. Was damals bejubelt wurde, wirkt heute, vor allem in Deutschland, befremdlich.
Es gibt natürlich auch für Leute, die das nicht kennen, vielleicht so ein bisschen dieses Zucken, eine Uniform, was ist das? Leute haben das Gefühl, sie haben das Auto falsch geparkt.
Major Frank Honsberg hält die Uniform jedoch auch heute für wichtig. Sie mache den Heilsoldaten überall sofort sichtbar. Und bei aller Irritation
sind diese Dinge oft ein Hilfsmittel, eine Brücke in einer anonymen Zeit und Welt, wirklich auch das Gespräch zu provozieren.
Als äußerst große Provokation erlebten im 19. Jahrhundert Kneipen- und Bordellbesitzer, Brauereien sowie Bürgermeister und Stadträte die militant daherkommende Missionsarbeit der Heilsarmee. Schließlich raubte sie Kunden und lukrative Steuereinnahmen. So wurden Schlägertrupps gebildet, die brutal gegen die Heilsoldaten vorgingen.
In Whitechapel, Ost-London, wurden Mädchen der Heilsarmee erst wie Vieh aneinandergebunden und dann mit glühenden Kohlen beworfen. In Nottinghamshire wurde ein Kadett mit einer Gerüstplanke so zusammengeschlagen, dass er 3 Tage lang bewusstlos war.
Märtyrerhaft waren die Mitglieder der Heilsarmee bereit, für ihren Glauben einzustehen. Major Frank Honsberg macht heute ganz andere Erfahrungen.
Die meisten Menschen begegnen der Heilsarmee, so erlebe ich das, mit großem Respekt. Ich bin vor einiger Zeit in ein Flugzeug gegangen und war da in Uniform und einige Passagiere waren erleichtert. Ach, die Heilsarmee, dann kann uns ja nichts passieren. Also solche Begegnungen der Wertschätzung sind sehr im Vordergrund.
1880 gründete die Heilsarmee das erste Heim für zwangsprostituierte Mädchen, inklusive eines Entbindungs- und Kinderheims. Und sie expandierte in die USA sowie nach Australien. Ein Jahr später entsandten William und Catherine Booth ihre 22-jährige Tochter in das verrufene Paris. In eindrucksvollem Tempo wurde eine weltweit agierende Organisation aufgebaut. Wer Mitglied werden möchte, muss bis heute ein Gelübde ablegen. Dies umfasst den Verzicht auf Alkohol, Tabak und Drogen jeglicher Art und es impliziert das Versprechen, sein ganzes Leben in den Dienst der Heilsarmee zu stellen. Major Frank Honsberg?
Mit 18 Jahren, da war ich noch Beamter bei der Stadt Köln und habe da auch 6 Jahre gearbeitet. In der Zeit ist dann aber mein Entschluss gereift, vollamtliches Mitglied zu werden. Habe das als Berufung erlebt. Mein Eindruck war, dass Gott das wollte, dass ich meine ganze Zeit in dieser Art und Weise zur Verfügung stelle. Und das ist nun schon 30 Jahre her und ich muss sagen, es war eine sehr abwechslungsreiche Zeit mit sehr vielen Abenteuern, eine gute Zeit.
Wie in einer Armee üblich, so werden auch die Heilsoldaten regelmäßig versetzt. Frank Honsberg ist weit herumgekommen in der Welt, wie schon die Gründer William und Catherine Booth. Während ihrer Missionsreisen überließen sie ihre 8 Kinder regelmäßig der Obhut anderer. Gleichzeitig erwartete der autoritäre Vater von allen einen 100-prozentigen Einsatz für die Sache der Heilsarmee. Doch Eltern und Kinder entfremdeten sich. Nach dem Tod von Catherine Booth 1890 kam es teilweise zum vollständigen Bruch. Der Zerfall der Familie war dem Aufbau der Organisation geschuldet. Bis heute geht die Entscheidung für die Heilsarmee mit einer gewissen Radikalität einher.
Wir reden davon, dass wir wirklich bereit sind, Opfer zu bringen. Und wer mag diese Opfer bringen, wenn das nicht eine gewisse Radikalität auch in den Augen mancher bedeuten kann? Man verzichtet dann auf das eine oder andere und andere schütteln den Kopf. Aber jeder, wenn er wirklich von einer Sache sehr begeistert ist, kann von einem anderen radikal genannt werden. Radikal im Sinne von völlig entschieden, ganz hingegeben, ohne Kompromisse in Bezug auf das eigene Leben, aber immer mit der Hand zu dem anderen, ihn möglichst mitnehmen zu können auf dem Weg.
Im Erik-Wickberg-Haus in Köln füllt sich nach und nach die Kantine mit Männern, die zum Abendessen kommen. Unter ihnen einer mit schulterlangem, wohlfrisiertem Haar und gebügelter Kleidung. Er lebt bereits seit ein paar Jahren in dem Männerwohnheim.
Ich bin allein, so ein alter Mann. Und jetzt hier, ich habe alles, Frühstück, Mittagpause, Abendessen. Für mich schon schwer, allein wohnen und selbst kochen, braten, das ist hier gut, gut.
Ein anderer ist erst seit 4 Monaten hier. Er war zuvor obdachlos.
Das war ein Vorschlag vom Amt, war das gewesen. Ja, für mich war das eine gute Idee. Ich habe mich wieder aufgepäppelt ein bisschen. Ja.
Sonderlich christlich wirkt das Erik-Wickberg-Haus auf den ersten Blick nicht. Tatsächlich räumt der Leiter des Heims, Heilsoffizier Urs Meiner, ein.
Da wir ja nicht die Mitarbeiter nach diesen Kriterien auswählen, bist du gläubig, dann hätten wir hier vielleicht 1, 2. Aber das sind nicht die Hauptkriterien. Deshalb ist es eine Sozialarbeit, wie sie woanders auch angeboten wird.
Allerdings versucht man einem zentralen Grundsatz des Ehepaars Booth zu folgen. Den Menschen nicht nur eine Bleibe, sondern auch Arbeit und Anerkennung zu bieten. So kümmert sich der ehemals Obdachlose um den Garten. Andere helfen gegen kleines Entgelt, zum Beispiel in der Küche.
Wenn wir dann schließlich nach ein paar Wochen herausgefunden haben, was ihre Stärken sind und nicht nur ihre Defizite sehen, die manchmal sehr offensichtlich sind, aber wenn wir die Stärken herausfinden, dann setzen sie sich 100-prozentig ein.
William Booth wurde gegen Ende seines Lebens zum Ehrenbürger Londons ernannt, erhielt die Doktorwürde der Universität Oxford, wurde von europäischen Königen und dem amerikanischen Präsidenten Roosevelt empfangen. Auch mit über 80 Jahren versprühte er Missionseifer. Der einzige Originalton von 1906.
An of thy passage through Jordan's dark river, Christ is a sure help to the children of Zion.
Als William Booth 1912 starb, fand die Trauerfeier im Londoner Olympiastadion mit 40.000 Menschen statt. Die Heilsarmee lebte und wuchs weiter und ist heute in etlichen Ländern eine wichtige Non-Profit-Organisation. Major Frank Honsberg ist überzeugt.
Die Heilsarmee bleibt relevant, egal wie hoch das Einkommensniveau in einer Gesellschaft ist. Nicht zuletzt deshalb, weil es nicht nur soziale Nöte gibt, aber die sind heute noch größer als vor 150 Jahren und deswegen die Arbeit noch viel relevanter als je zuvor ist, weil wir jetzt noch viel mehr sehen, wie die Zusammenhänge sind, warum Menschen unter Armut leiden.
Im Zeitzeichen erinnerte Claudia Behlemann an die Gründung der Heilsarmee, heute vor 150 Jahren. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.